Wir kommen zu unserem dritten Punkt. Der erste war der, Paulus zeigt, dass beim Evangelium Gott die Hauptsache ist und nicht der Mensch. Der zweite Punkt war der, dass der Mensch verdienterweise unter Gottes Zorn steht und darum ganz auf Gottes Erbarmen und auf Gottes Wohlgefallen angewiesen ist. Die vollständige, die totale Verderbtheit des Menschen. Und dann kommt als drittes die Gnade Gottes. Wenn wir erkannt haben, dass der Mensch Gottes Zorn verdient hat und dass er unfähig und sogar unwillig ist zum Guten, dann begreifen wir auch, dass einzig Gottes Gnade ihn retten kann. Und darum begreifen wir auch, dass die Errettung ganz Gottes Werk sein muss. Die Errettung ist nicht so, wie es die Kirche von Rom, die römisch-katholische Kirche, lehrt. Die Errettung ist nicht ein Zusammenwirken des Sünders mit Gott. Die römische Kirche versteht ja die Gnade als Gottes Beistand für den, der guten Willens ist, das Gute zu tun. Dem hilft dann Gott. Hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Das ist ganz knapp zusammengefasst das volkstümliche und römisch-katholische Verständnis von Gnade. Das neutestamentliche Verständnis von Gnade ist, dass alles von Gott ausgeht und dass Gott die Errettung vollständig ganz wirkt. Besonders deutlich macht das der Apostel Paulus im Epheserbrief, aber wir wollen vorher in Römer 3 von Vers 21 bis zum Vers 26 lesen. Und auch hier sehen wir Paulus die gleichen Gedanken, die er im Epheserbrief deutlicher und in anderer Weise ausführt, aber hier schon darlegt. Römer 3, 21 bis 26. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Beachtet hier im Zusammenhang mit der Errettung, wie Paulus lauter, grammatikalisch gesprochen, lauter Passivkonstruktionen verwendet. Und die Aktivkonstruktionen, die umschreiben Gottes Handeln. Und das zeigt, Gott ist der Wirkende, der Handelnde, und der Mensch ist nur der Empfangende. Gott wirkt alles und der Mensch empfängt nur. Vers 21. Jetzt ist Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Das ist passiv. Der Mensch hat nichts getan. Es ist geoffenbart worden durch Gott. Dies ist bezeugt worden. Also das haben auch wir uns nicht ausgedacht. Von Gott geoffenbart, von Gott bezeugt. Dann Vers 23. Alle haben gesündigt. Da sind wir aktiv im Sündigen. Alle haben gesündigt. Das ist aktiv. Vers 24. Werden umsonst gerechtfertigt. Passiv. Hier handelt nur Gott bei der Rechtfertigung. Umsonst. Umsonst, griechisch dorian. Geschenksweise. Ein Geschenk ist ja etwas, das man per Definition nicht verdient. Sonst ist es kein Geschenk, sonst ist es Lohn. Aber Lohn ist der Tod und die Verdammnis. Das haben wir verdient. Aber die Rechtfertigung, die wird uns geschenkt, unverdient. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Er ist es, der die Erlösung gewirkt hat. Vers 25, welchen Gott dargestellt hat. Gott hat ihn dargestellt. Gott hat bestimmt, dass er der Retter sei. Gott hat ihn zum Stellvertreter gemacht, der an unserer Stelle litt. Alles durch Gott bestimmt und durch Christus ausgeführt. Ja, Gnade bedeutet, dass Gott alles wirkt. Man nannte diese Tatsache Monergismus. Das ist ein griechisches Wort, Alleinwirksamkeit. Die Alleinwirksamkeit Gottes in der Errettung. Das ist nicht einfach ein theologisches Streitwort, das geprägt wurde in der Auseinandersetzung zur Zeit der Reformation mit der verderbten römischen Heilslehre, die gar keine Heilslehre mehr ist. Der Glaube an diese Lehre rettet niemanden. Und in der Auseinandersetzung mit dieser ganz korrupten, verderbten Lehre wurde das sehr stark betont, notwendigerweise Alleinwirksamkeit Gottes in der Errettung. Und Paulus sagt das in Epheser 1, Vers 11 ganz deutlich. Dort steht, Epheser 1, Vers 11, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rate seines Willens. Gott wirkt alles. In der Errettung, in der Rechtfertigung. Gott allein, der Handelnde. Gnade bedeutet also, dass alles von Gott ausgeht. Das ist die erste Bedeutung von Gnade. Alles Heil beginnt mit Gott, geht von Gott aus. Ich habe in den letzten Tagen ein Büchlein fertig gelesen, zum zweiten Mal, das ich vor etwa 6 Jahren las. Und zwar damals las ich es auf Deutsch, Spurgeon, wie ihn keiner kennt, und jetzt habe ich es auf Englisch gelesen, The Forgotten Spurgeon. Und es wurde mir dort neu bewusst, und wenn man auch seine Predigten liest, dann kommt er immer wieder darauf zurück, dass das Fundament von allem richtigen Glauben und Urteilen ist immer das, Gott ist im Anfang. Immer wieder kommt er darauf zurück, Gott ist im Anfang. Das Heil geht von Gott aus. Es beginnt mit Gott, mit Gottes Ratschluss, mit Gottes Vorsatz, mit Gottes Erwählung. Da beginnt die Errettung. Gnade bedeutet, dass alles Heil von Gott ausgeht. Und ich will jetzt ein Beispiel aus einer Predigt von Spurgeon dazu anführen. Spurgeon hat in seinen Predigten immer wieder mit großer Vorliebe den Heilsrat Gottes entfaltet. Und er hat einmal über Galater 1,15 eine Predigt gehalten unter dem Titel Alles ist Gott wohlgefiel. Galater 1,15. Alles ist aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Und jetzt zitiere ich aus dieser Predigt. In diesen Worten ist der göttliche Heilsplan sehr klar niedergelegt. Er beginnt, wie ihr seht, mit dem Willen und dem Wohlgefallen Gottes. Alles ist Gott wohlgefiel. Die Grundlage der Errettung findet sich nicht im Willen des Menschen. Sie beginnt nicht mit dem Gehorsam des Menschen, um von da zum Vorsatz Gottes fortzuschreiten. Nein, hier ist der Anfang, hier ist der Quell, aus dem alle lebendigen Wasser fließen. Es gefiel Gott. Auf den souveränen Willensentschluss und das Wohlgefallen Gottes folgt als nächstes die Aussonderung, das, was wir gewöhnlich Erwählung nennen. Gott sonderte uns zum Heil aus, als noch keine Berge waren. Auf diesen Akt der Aussonderung folgte die wirksame Berufung. Er berief mich in seiner Gnade. Die Berufung entspringt der Erwählung. Und die Erwählung geht aus dem freien Wohlgefallen Gottes hervor. Und auf die Berufung folgt, wie ihr seht, der Gehorsam. Der ganze Weg verläuft also wie folgt. Zuerst der heilige, souveräne Vorsatz Gottes. Dann die besondere und bestimmte Erwählung. Dann die wirksame und unwiderstehliche Berufung. Und dann der Gehorsam zum Leben und die süßen Früchte des Geistes, die daraus entwachsen. Wer das anders darstellt, irrt. Wer den Willen des Menschen an den Anfang stellt, weiß nicht, was er sagt, noch was er fest behauptet. Also, Gnade heißt, alles beginnt mit Gott. Spurgeon war ein großer Bewunderer von Georg Whitfield, der 100 Jahre vor ihm lebte und wirkte. Und dieser Georg Whitfield war ein Evangelist, der sich im Predigen des Evangeliums buchstäblich auffraß. Er hatte, man kann es so sagen, sich einfach zu Tode gepredigt. Aber er war von einer solchen Leidenschaft getrieben, er konnte nicht anders. Er hatte in seinem Leben 13 Mal den Ozean überquert. Im 18. Jahrhundert war das jedes Mal eine 8- bis 14-wöchige Reise. Und das waren die einzigen Gelegenheiten, wo er nicht beständig predigte, weil da ganz einfach die Menschen fehlten. Und er musste gegen sein Lebensende hin, musste geradezu solche Schiffsreisen machen, weil er es gar nicht konnte. Er konnte nicht unter Menschen sein und Menschen sehen und ihnen das Evangelium nicht predigen. Er konnte nicht anders. Er musste ihnen allen das Evangelium der Gnade Gottes predigen. Mit 57 Jahren hat er ihn dann heimgeholt. Er ist also wirklich, man kann praktisch sagen, von der Kanzel weg in die Ewigkeit gerufen worden. Und dieser Georg Whitfield war jemand, der, was ihn persönlich betraf, so überzeugt war, dass es allein an Gottes erwählender Gnade lag, dass er überhaupt zum Glauben kam. Und er hat das geglaubt, er hat das verkündigt, gepredigt und die Ergebnisse waren ganz ähnlich wie bei Spurgeon, dass unzählige Menschen gerettet wurden. Manche denken ja, ja, wenn alles an der Erwählung Gottes liegt, dann muss ich ja gar nicht predigen. Was hat es dann für einen Sinn zu predigen? Das ist unsere falsche Logik. Der Gott, der sagt, ich habe dich erwählt, der gleiche Gott hat uns auch befohlen zu predigen, also tun wir es. Auch wenn wir das nicht so ganz auf die Reihe kriegen, wie das die Deutschen sagen. Wir tun es einfach. Natürlich übersteigt es meinen Verstand. Aber der Gott, der mich errettet hat, er lügt doch nicht und er weiß, was er sagt. Und wenn er sagt, predige das Evangelium, gut, wir tun es. Und Gott hat es auch so eingerichtet und verordnet, dass durch die Predigt des Evangeliums Menschen gerettet werden sollen. Und sonst werden keine Menschen gerettet. Und darum müssen wir das Evangelium predigen. Und darum wehe mir, wenn ich es nicht predige. Und so hat dieser Georg Whitfield gelebt und gepredigt. Und er sagte, er schrieb in einem Brief Folgendes. Ich preise Gott dafür, dass sein Geist mich überzeugt hat von der ewigen Erwählung durch den Vater im Sohn. Von unserer Rechtfertigung durch den Glauben an sein Blut. Von unserer Heiligung und dem sich daraus ergebenden Beharren im Glauben und der Verherrlichung als Folge von dem allen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott alle Glieder dieser Kette so miteinander verquickt hat, dass weder Mensch noch Teufel sie zu zerreißen vermögen. Ist gut gesagt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott alle Glieder dieser Kette so miteinander verquickt hat, dass weder Mensch noch Teufel sie zu zerreißen vermögen. Alles beginnt damit, hier ist der Beginn, alles beginnt damit, dass Gott uns von Ewigkeit her erwählte und uns in der Zeit rief. Und er wird uns bewahren, so dass wir nicht bleibend abfallen können, bis die Zeit nicht mehr ist. Man betrachte das Evangelium von diesem Gesichtspunkt und es erscheint uns als ein in sich geschlossener, festgefügter Ratschluss. Dass die Errettung von Gott ausgeht, mit ihm beginnt, das ist die erste und fundamentalste Bedeutung von Gnade. Denn Ephesern schreibt Paulus, dass Gott sie, die an Jesus Christus glaubten, in Christus Jesus erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Epheser 1, 4. Wie er uns auserwählt hat, in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Den Thessalonichern schreibt Paulus im 1. Thessalonicher Brief und führt auch bei ihnen die Errettung zurück auf Gott. Bei ihm nahm es den Anfang. 1. Thessalonicher 1, 4. Wir danken unserem Gott und Vater, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Seligkeit in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Nun, warum betont er das so ausdrücklich? Gott hat euch von Anfang erwählt. Einfach um uns das bewusst zu machen. Im Anfang ist Gott. Und ich behaupte das Gleiche, was Spurgeon immer wieder sagte. Das ist wirklich das A und O von allem richtigen Denken über Gott und über den Menschen und über die Existenz des Menschen, dass im Anfang immer Gott steht. Das ist in der Schöpfung so. Im Anfang Gott. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Schöpfung beginnt mit Gott, nicht mit der Materie, nicht mit Raum, nicht mit Energie. Gott. Und das Gleiche gilt für die Erlösung. Genauso. Schöpfung gibt es nur, weil Gott sie gewollt hat. Offenbarung 4, Vers 11. Durch deinen Willen, um deines Willens wegen, ist alles erschaffen. Und Erlösung, genauso, geht von Gott aus. Von Gottes Willen. Und so beginnt Johannes sein ganzes Evangelium. Johannes beginnt sein ganzes Evangelium, das er schrieb, damit, dass er den Leser zurückführt an den Anfang. Ja, wo geht denn das alles aus? Die Errettung. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es beginnt mit Gott. Und so will auch Paulus das den Thessalonichern, den Ephesern bewusst machen. Gott hat euch von Anfang erwählt. Es ist nicht so, dass Gott darauf reagiert hat, dass er bei uns irgendetwas gesehen hat und dann gesagt hat, der ist würdig, den kann ich erwählen. Dann wäre es ja nicht Erwählung. Dann wäre es etwas anderes. Dann wäre es Anerkennung. Aber Gott hat von Anfang an, von sich aus, erwählt. Vor Grundlegung der Welt. Und das heißt natürlich nicht einfach, weil Gott allwissend ist, hat er unseren Glauben vorhergesehen. Wir versuchen uns das ja manchmal so zurechtzulegen. Natürlich ist Gott allwissend und hat darum vor Grundlegung der Welt alle gekannt, auch genau gewusst, alle von jedem von uns gewusst, wann und wo wir geboren werden und was wir tun werden. Das steht nicht so, Diskussion, das ist uns allen klar. Aber wenn nun Paulus dann im Römerbrief in Kapitel 8... auf diese ganze Kette zu sprechen kommt, und Whitfield hat an diese Kette angespielt, die Kette, die von Erwählung über Berufung und Rechtfertigung zur Verherrlichung führt, dann geht Paulus zurück an den Anfang, woher das alles ausgeht. Römer 8, 29 und 30. Oder von 28 an. Römer 8, 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Vorsatz. Warum Vorsatz? Warum ist ihm das so wichtig? Hätte er sich ersparen können, das Wort? Nein, er sagt es. Vorsatz. Vorher ist hier etwas geschehen. Denn welche er zuvor erkannt hat, vorher ist hier etwas geschehen. Gott ist uns immer zuvor, immer. Sonst wäre er ja nicht Gott. Welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Das ist das Ende der Sache. Zuvor erkannt und von Anfang an dazu bestimmt, dieses Ziel zu erreichen. Anfang und Ende. Von Gott her. Die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist die goldene Kette der Gnade. The Golden Chain of Grace. So nannten das die Puritaner. Und diese goldene Kette der Gnade, die kann weder Mensch noch Teufel zerreißen. Und jetzt will ich noch einen Liederdichter zitieren. Den Fürsten unter den deutschen Liederdichtern, wen anders als Paul Gerhardt. Er hat ja dieses schöne Lied geschrieben, Befiehl du deine Wege. Und da heißt es, im Vers 5, in der fünften Strophe dieses Liedes, und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Das ist wahr und schön, beides zugleich. Wahr und schön gesagt. Diese Kette kann niemand zerreißen. Nun, dieser Ausdruck hier, die, welche Gott zuvor erkannt hat. Eben, manchmal versuchen wir es uns irgendwie so zurechtzulegen, ja, Gott hat eben meinen Glauben vorher gesehen, darum hat er mich erwählt. So eine listige Art, die Sache doch in unsere Hand zu nehmen. Nun, das geht aus mehreren Gründen nicht, weil das ja den ganzen Gedanken der Erwählung aufhebt, dann ist es keine Erwählung. Dann ist es nur ein Anerkennen dessen, Gott hat bei mir etwas gesehen und darum, du hast positiv reagiert, du hast etwas gegeben, du hast Vertrauen gezeigt, darum kann ich dich nehmen. Nein, es ist so, zuvor erkennen, das Wort erkennen heißt viel mehr als nur vorher wissen. Es heißt, sich jemandem zuwenden und sich mit jemandem verbinden. So wird ja das Wort erkennen verwendet im Alten wie auch im Neuen Testament. Eine Stelle dazu aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 18, 1. Mose, Kapitel 18. 1. Mose, Kapitel 18, Vers 19. Hier sagt Gott von oder über Abraham, Gott sagt über Abraham, denn ich habe ihn erkannt und dann auf, dass er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Ist uns aufgefallen, wie es ausgedrückt wird? Hier steht nicht, ich habe ihn erkannt, dass er das und das tun wird. Ich habe ihn erkannt auf das. Also die Erkenntnis stellt das Ergebnis sicher. Das ist göttliches Erkennen. Und das wird auch hier in diesem Sinn verwendet. Und ich zitiere jetzt aus diesem Kommentar, ihr habt ihn hier auch auf dem Büchertisch stehen, von William MacDonald. Er hat ja einen Kommentar zu allen Büchern des Neuen Testaments geschrieben. Und dieser Kommentar zeichnet sich aus durch ausgewogene und gut begründete Erklärung der Aussagen dieser verschiedenen Bücher des Neuen Testaments. Er geht einfach durch und erklärt Vers für Vers. Und er schreibt Folgendes zu diesen Versen Römer 8, 29. Gott hat uns zuvor erkannt von Ewigkeit her. Das war nicht ein bloß intellektuelles Wissen. Was sein vollkommenes Wissen betrifft, kannte er einen jeden Menschen, der je geboren werden sollte. Aber seine Vorkenntnis umschließt nur diejenigen, die er zuvor bestimmt hat, dass sie dem Bilde seines Sohnes gleichförmig gemacht werden sollen. Es handelt sich also um eine Vorkenntnis mit einem ganz bestimmten Vorsatz, der nie aufgehalten werden kann. Es genügt nicht zu sagen, Gott habe eben vorher gewusst, wer eines Tages Buße tun und glauben würde. Seine Vorkenntnis stellt vielmehr die später eintretende Buße und den Glauben sicher. Und es muss dem Apostel Paulus wichtig sein, dass wir das begreifen. Sonst hätte er das nicht immer wieder gesagt. Sonst wäre er nicht immer wieder darauf zurückgekommen. Vorher, zuvor erkannt, Vorsatz, Vorgrundlegung der Welt, von Anfang an. Es muss ihm wichtig sein. Und das ist jetzt auch für unser Thema von außerordentlicher Wichtigkeit. Es kann Heilsgewissheit ja nur geben, weil die Errettung mit Gott beginnt. Und darum ist die Errettung so fest und so sicher wie Gott und sein Ratschluss selbst. Das ist der Grund, das ist der Felsengrund aller Heilsgewissheit. Zudem, das ist eines der wunderbaren Ergebnisse dieser Tatsache, dieser Erkenntnis. Gnade bedeutet, alles geht von Gott aus. Es macht Gott groß und es macht uns klein. Und so muss es ja sein. Gott hat die ganze Sache der Errettung so eingerichtet, dass Gott allein alle Ehre bekommt. Und der Mensch sich nichts selbst zuschreiben kann. Aller Ruhm ist ausgeschlossen. Gott hat die Errettung so eingerichtet, dass aller Ruhm ausgeschlossen ist. Und das geschieht eben dadurch, dass Gott allein alles wirkt. Wir verdanken ihm alles. Und wir können nur staunend und überwältigt niederfallen und anbeten darüber, dass Gott uns geliebt hat, wie Jeremia sagt, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich von Ewigkeit her geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Warum mich, oh Gott, warum mich? Es ist mir unbegreiflich. Es macht Gott groß, es macht uns klein. Und es kann uns nichts Besseres passieren, als dass wir auf unsere wirkliche Größe reduziert werden. Und unsere wirkliche Größe ist eben, wir sind klein, wir sind nicht groß. Georg Whitfield sagte in einer Predigt ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens, da war er ja vielleicht 27 Jahre alt, um allen Regungen geistlichen Hochmuts zu wehren, wollen wir immer daran denken, dass nicht wir Christus ergriffen haben, sondern dass Christus uns ergriffen hat. Dass alles, was wir haben, uns von oben gegeben worden ist. Dass die freie Gnade Gottes allein den Unterschied zwischen uns und den anderen gemacht hat, dass wir, sollte Gott uns nur einen Augenblick unseren eigenen trügerischen Herzen überlassen, schwach und gottlos werden würden wie die anderen. Das war ganz am Anfang seines Dienstes. 2 Jahre vor seinem Tod sagte er in einer Predigt, ich weiß, dass keine andere Wahrheit den Menschen wirklich demütigen kann. Denn entweder muss Gott uns erwählen oder wir müssen Gott erwählen. Ja, diese Wahrheit macht uns klein. Die Erkenntnis dieser Wahrheit macht Gott groß und uns klein. Gott wird verherrlicht. Und das ist auch das Ergebnis des Evangeliums. Wie Paulus im letzten Satz des Römerbriefes sagt. Gott wird verherrlicht. Gott wird offenbar. An der Errettung eines jeden Sünders wird Gott, Gottes Macht, Gottes Stärke, Gottes Größe, Gottes Weisheit offenbar. Und in keiner Weise die Würde des Menschen. Oder die Würdigkeit des Menschen. Römer 16, Verse 25 bis 27. Römer 16, 25 bis 27. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und nach der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dieses Ergebnis wird dadurch sichergestellt, dass eben Gott alles wirkt. Und darum können die Erretteten nur sagen, ihm sei die Herrlichkeit. Alles ihm zuschreiben. Und das steht auch in Epheser 1, 3 bis 14. In diesem am weitesten ausgreifenden und am höchsten hinaufreichenden Überblick über Gottes Gnade. Dort steht dreimal als ein Kehrreim zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott wird dadurch gepriesen. Dadurch, dass ihm das ganze Werk zugeschrieben wird. Er hat alles getan. Er hat erwählt und dann hat er den Sohn gesandt. Und der Sohn hat an unserer Stelle gewirkt, gearbeitet, gelitten, bezahlt. Und dann hat der Heilige Geist in uns den Glauben geweckt. Und der Heilige Geist erhält uns den Glauben, dass wir glauben, kämpfen, überwinden und vollendet werden. Und in Epheser 1, 3 bis 14 zeigt uns Paulus, wie es der Ratschluss des Vaters, das Werk des Sohnes und das Wirken des Heiligen Geistes ist, diese drei zusammen, wirken das Heil. Und dreimal heißt es, zum Preise seiner Herrlichkeit. Gott muss gepriesen werden. Gott muss gepriesen werden. Einer der tiefsinnigsten Theologen und gleichzeitig der demütigsten Knechte Christi, den der Herr seiner Gemeinde geschenkt hat, das war Jonathan Edwards, ein Nordamerikaner, damals war Neuengland eben noch englische Kolonie. Und dieser Jonathan Edwards hielt einmal eine Predigt unter dem Titel God glorified through man's dependence. Gott wird verherrlicht durch die Abhängigkeit des Menschen. Und er legt dort dar, wie Gott die ganze Errettung eben so eingerichtet hat, dass der Mensch total von Gott abhängig ist. Und darin wird Gott verherrlicht. Und das demütigt den Menschen. Und ein weiteres Ergebnis, also Gott wird groß, Gott allein wird verherrlicht, der Mensch wird klein. Dann ein weiteres Ergebnis, das macht uns fest. Das macht uns fest, dieses Wissen. Das allein macht uns fest. Zitieren wir noch einmal Römer 16, Vers 25. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium. Der Glaube an dieses Evangelium macht fest. Das Evangelium, wie Paulus es darlegt. Alles geht von Gott aus, alles ist Gnade, alles ist durch Gott gewirkt. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium. Ja, natürlich, und darüber werden wir dann am Nachmittag sprechen. Leider ist die Zeit dann ein bisschen kurz. Ich hätte gerne mindestens gleich lange jetzt über Römer 12 und Folgende gesprochen. Die Folgen der Gnade, Hingabe, Gehorsam, Heiligung. Natürlich müssen wir den Weg gehen durch die Welt. Ans Ziel. Diesen Weg müssen wir gehen, ist ganz klar. Wir müssen hinauf auf den Hügel. Wenn ich aber weiß, ich werde dort auf diesem Hügel ganz sicher ankommen, Gott hat mir gesagt, du wirst dort ankommen. Ich habe dafür gesorgt und ich habe gesagt, du wirst dort ankommen. Das ist fest, verordnet, beschlossen bei mir, du wirst dort ankommen. Dann werden meine zitternden Knie mich da hinauftragen. Dann werde ich einen Schritt vor den anderen setzen, wenn ich weiß, ich komme an und darum werde ich auch weiter marschieren. Wenn ich es aber nicht weiß, immer denke, oh, vielleicht schaffe ich es nicht. Dann werde ich irgendwann einmal sagen, ich schaffe es eh nicht. Besser jetzt schon aufgeben. Ja, wir brauchen diese Gewissheit, dass Gottes Werk der Errettung, weil es sein Werk ist, fest ist. Wirklich fest ist. Und diese Gewissheit gibt uns Kraft zum Gehen, zum Marschieren, zum Kämpfen. Gestern Abend haben wir uns als Ältest und Mitarbeiter in der Gemeinde getroffen. Wir machen einen Kurs miteinander, studieren so eine Schulung für Älteste von Alexander Strauch. Einige oder die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Und da hat einer erzählt, wie er kam zum Glauben in Arbon, beim Kanton Zürich. Und er kam dort zum Glauben und dort wurde immer gelehrt und gesagt, dass man abfallen und das Heil verlieren kann. Und er war sehr feurig und eifrig. Und dann nach einigen Jahren passierte etwas, hätte er nie gedacht, dass er zu so etwas fähig sein sollte. Ist irgendwie Alte zurückgefallen. Und dann war er davon überzeugt, jetzt habe ich genau das gemacht, mit Wissen gesündigt, mit Willen, mit Wissen gesündigt. Jetzt habe ich es verspielt und verscherzt, jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich genau dieser Hund, der zurückkehrt zum Ausgespeiten und es wieder aufleckt. Und er ist deswegen jahrelang nicht mehr in die Gemeinde gegangen, keine Christen, auch so keine Bibel gelesen, nichts. Es ist sowieso vorbei. Er glaubte die ganze Zeit, die Bibel ist wahr, Jesus Christus ist alleiniger Retter, aber ich habe es verscherzt. Folge, Löffel abgegeben, alles abgeschrieben, das war das Ergebnis. Und so hat es wirklich, wie der Bruder sagte, auf dieser Folie stand es, es kann ganz verheerende Auswirkungen haben im persönlichen Leben. Natürlich ist auch die Lehre der Gnade missbraucht worden. Dass man dann sagt, ja, wenn ich errettet bin von Gott der Welt, dann kann ich leben, wie ich will. Jemand, der so redet, dem muss man sagen, du fährst in die Hölle, guter Mann. Ich finde keine Verheißungen in die Schrift für Leute, die liederlich leben, die im Eigenwillen leben, dass sie in den Himmel kommen. Finde ich keine Verheißungen. So wie ich dich leben sehe, du bist ein Gottloser. Natürlich kann man das missbrauchen, die Lehre der Gnade. Aber der Missbrauch soll uns nicht dazu verleiten, am Fundament der Gnade irgendwie etwas abzubrechen. Das Fundament ist und bleibt Gottes Gnade. Weil das eine Sache ist, die von Gott ausgeht, ist sie so fest wie Gott selbst. Und auf diesem Fundament kann ich stehen und da haben wir Mut und Kraft und Freude zu marschieren, zu gehen, zu arbeiten. Der Apostel Paulus sagt ja von sich, das fasst ja sein Leben sehr schön zusammen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Jemand, der das auch von sich sagte, ein Mann, für den ich ganz große Bewunderung habe, je länger ich ihn kenne, desto größer, er lebt leider nicht mehr, ich kenne ihn nur von seinen Schriften, das ist John Bunyan. Und dieser John Bunyan schreibt in seiner Bekehrungsgeschichte, die wirklich ergreifend ist, und er nennt sie nicht umsonst Grace Abounding for the Chief of Sinners. Überströmende Gnade für den Größten der Sünder. Und dieser John Bunyan wurde auch nicht müde zu sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und Paulus sagt das von sich, 1. Korinther 15, 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und Paulus wusste, was er damit meinte. Ich war ein Verfolger der Christen. Ich wollte diesen Namen in dieser Welt aus der Welt verbannen. Und alle, die diesen Namen anriefen, wollte ich vernichten. Er hatte nicht den Plan, Christ zu werden. Christus ist mir in den Weg getreten. Er, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert hat, als es ihm wohlgefiel, hat er mir seinen Sohn geoffenbart. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann sagt er aber, seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade mit mir war. Das finde ich so wunderbar. Dieses Ineinanderwirken. Zuerst nur Gottes Gnade. Aber Gottes Gnade, die befähigt dann zur Nachfolge. Die gibt Kraft zum Arbeiten. Und Paulus sagt, ich habe gearbeitet. Denn Gottes Gnade ist keine schwache Gnade, ist eine wirksame Gnade. Eine mächtige Gnade, eine starke Gnade, eine uns verwandelnde Gnade. Ist eine Gnade, die das Herz neigt, die den Willen neigt. Und diese Gnade hat dazu geführt, dass ich gearbeitet habe, mehr als alle anderen. Das kann ich nicht mir zuschreiben. Nein, Gottes Gnade. Nicht aber ich, Gottes Gnade, die mit mir war. Wunderbar. Also Gottes Gnade, Gnade heißt, das Heil geht von Gott aus. Gnade bedeutet, ferner Gott ist es, der die Erlösung, die Rechtfertigung, die Befreiung von der Schuld, er ist es, der all das wirkt. Bis 10 vor haben wir Zeit, stimmt das? Noch 4 Minuten. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese neutestamentliche biblische Lehre von der Stellvertretung Christi ganz klar fassen und von der Rechtfertigung durch den Glauben. Stellvertretung Christi heißt, dass Christus all das für uns erlitten hat, was wir hätten erleiden müssen. Dass Christus Gottes Zorn getragen hat. Wir stehen der Sünde wegen unter Gottes Zorn. Christus hat Gottes Zorn getragen an unserer Stelle. Der Stellvertreter geworden für uns. Und durch den Glauben an ihn werden wir gerechtfertigt, passiv. Durch den Glauben an Christus spricht Gott uns gerecht. Es ist nicht so, dass wir uns Gerechtigkeit aneignen und uns transformieren und dann langsam gerecht werden. Das ist die römisch-katholische Auffassung von Rechtfertigung. Nach biblischer Lehre ist die Rechtfertigung ganz Gottes Werk. Sie wird den Menschen zugerechnet. Das ist die Sprache, die Paulus verwendet. Sie ist ein für alle Mal geschehen. Gerecht gesprochen. Das ist punktuell. Nach katholischer Lehre ist die Rechtfertigung Gottes und des Menschen Werk. Ein Beitragen des Menschen zu dem, was Gott wird. Gott zwar mehr, aber der Mensch auch etwas. B, etwas, das der Mensch sich aneignet. C, ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. Das ist die korrupte Rechtfertigungslehre der römischen Kirche. Und darum ist auch dieses ganze Papier, das da unterschrieben wurde, das ist Augenwischerei. Die römische Kirche hat nie geglaubt, das, was der Apostel Paulus über die Rechtfertigung lehrt. Es ist Augenwischerei, reine Diplomatie. Gut, dann schließen wir an dieser Stelle Gnade. Alles geht von Gott aus, alles wird durch Gott gewirkt. Und darum ist das Heil gewiss, fest, bleibend und sicher.